السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Imam Allah says, Alabama's Bamhatsigan, Allah's Zegim Hail Bamhatsishkeit, that's the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist wirklich recht geleitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, für den wirst du niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir sind heute inshallah ta'ala im 11. Block und stehen geblieben auf der Seite 37 beim Kapitel 7.5, in dem es jetzt um die Jilsatul Istiraha geht und wie übersetzt worden ist mit die Sitzpause zur Erholung. Und darunter das Wort Istiraha bedeutet, dass sich ausruhen. Und gemeint ist, dass man sich, bevor man zu einer Raka'a gerade Anzahl aufsteht, das heißt, bevor man zur zweiten Raka'a aufsteht, oder bevor man zur vierten Raka'a aufsteht, sich kurz hinsetzt und dann erst aufsteht. Also man ist in der Niederwerfung, in der zweiten Niederwerfung, und dann normalerweise steht man zur dritten Raka'a, Entschuldigung, zur zweiten Raka'a oder zur vierten Raka'a ja auf. Und die Frage ist, soll man sich kurz, bevor man aufsteht, kurz hinsetzen und dann erst aufstehen, oder soll man direkt von der zweiten Niederwerfung aufstehen zur nächsten Raka'a? Und dieses kurze Hinsetzen, was manche Leute machen, nennt man Jilsatul Istiraha. Sozusagen das Ausruhungssitzen. Und lesen wir diesen Teil erstmal, inshallah.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Die Sitzpause zur Erholung, Jilsatul Istiraha. Wenn der Betende seinen Kopf von der zweiten Niederwerfung hebt und zur zweiten Gebetseinheit Raka'ah aufstehen möchte, spricht er den Takbir. Das ist Pflicht. Hierzu hebt er manchmal seine Hände. Bevor er aufsteht, setzt er sich wieder auf seinen linken Fuß in gerader und entspannter Haltung, sodass jeder Knochen an seinen natürlichen Platz zurückkehrt.
Na. Also zunächst einmal, was den Takbir angeht, auch hier gilt wieder dieser Takbir, den man Intiqal-Takbir nennt, das heißt Übergangstakbir von einer Position zur nächsten. Auch diesen Takbir spricht man, während man sich bewegt von der zweiten Niederwerfung zur nächsten Position. Und was hier gesagt wird über das Heben der Hände, ist das Gleiche, was wir bereits vorher gesagt haben, als wir gesprochen haben darüber, ob man die Hände heben soll, bevor man sich niederwirft, nachdem man sich erhoben hat vom Ruku'. Und dann die Frage, ob man sich niederwirft, soll man da seine Hände heben? Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Das gilt auch das Gleiche, was wir damals gesagt haben, gilt auch für diese Stelle parallel. Dann heißt es, dass man sich hinsetzt, bevor man aufsteht. Und das ist diese Jilsatul Istiraha, wie wir bereits erklärt haben. Und die Jilsatul Istiraha, die Gelehrten haben darüber unterschiedliche Ansichten. Die erste Ansicht sind diejenigen, die gesagt haben, die Jilsatul Istiraha ist nicht gesetzlich. Jilsatul Istiraha ist nicht gesetzlich, weil sie in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam ziemlich genau zweimal vorkommt. Einmal unauthentisch im Hadith al-Musi' Salatih von Abu Hurairah radiallahu ta'ala an, und einmal authentisch im Hadith von مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه. مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه. Und die Gelehrten dieser ersten Ansicht sagen, in den allermeisten Hadithen, das heißt quasi nur in einer einzigen Überlieferung, kommt das vor von Malik radiallahu anhu. Und deswegen betrachten sie das nicht als Teil der Sunnah, nicht als eine Sunnah-Handlung. Die zweite Ansicht betrachtet es als eine Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die man regelmäßig praktiziert, bevor man zur zweiten oder vierten, also zu einer geraden Raka'a aufsteht. Und sie berufen sich auf den Hadith von Malik ibn al-Huwayrith, radiallahu ta'ala an. Und die dritte Ansicht unter den Gelehrten geht einen Mittelweg. Denn sie sagen, in den meisten Hadithen des Propheten alayhi salatu wassalam kommt diese Jilsa al-Istiraha nicht vor. Und wo kommt sie vor? Sie kommt vor in einem einzigen Hadith. Und dieser einzige Hadith, ist besonders an dieser Überlieferung? Besonders an dieser Überlieferung ist, dass dieser Sahabi, radiallahu anhu Malik, erst gegen Ende des Lebens des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nach Medina gekommen ist, beziehungsweise den Islam angenommen hat. Und wir wissen, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, gegen Ende seines Lebens gealtert ist. Und dass er manche Dinge im Gebet gemacht hat, die er vorher nicht gemacht hat. Und dazu gehört zum Beispiel, dass er sallallahu alaihi wasallam, als er älter geworden ist, hat er das Nachtgebet teilweise im Sitzen verbracht und hat also angefangen, er hat im Sitzen angefangen zu beten und erst wenn noch wenige Ayat übrig blieben, ist er aufgestanden und hat die Lesung im Stehen beendet. Und das hat er gemacht aufgrund seines Alters, alayhi salatu wassalam. Auch in einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, als er älter geworden ist und aufgrund seines Alters auch an Gewicht zugenommen hat, hat er den Leuten das gesagt, hat er den Leuten gesagt, betet nicht schneller als ich, denn ich habe bereits bin schwächer geworden, beziehungsweise langsamer geworden, beziehungsweise habe an Körpergewicht zugenommen. Und das hat er den Leuten gesagt. Das heißt, gegen Ende des Lebens des Propheten a.s.w. hat er bestimmte Dinge gemacht, die er vorher nicht gemacht hat. Die nächste Angelegenheit ist, dass gerade diese Jilsatul Istiraha, wie sie auch vom Namen schon hergibt, ist dafür da, dass man sich kurz ausruht, da es für jemanden, der älter ist, anstrengend ist, direkt aus der Niederwerfung aufzustehen. Deswegen braucht er dieses kurze Sitzen, um danach aus dieser Position sich aufzustellen. Und ein weiteres Argument ist, dass in allen Positionen des Gebetes haben wir bestimmte Adhkar, die wir sprechen, bestimmte Aussagen, die wir machen. Außer bei dieser Stelle, das heißt bei Jisr al-Istiraha, ist nichts überliefert worden. Das heißt, du setzt dich hin, du sagst nichts und dann stehst du auf. Und das weist darauf hin, dass dieses Sitzen nicht Teil des Gebetes ist, sondern man das nur macht, wenn man das auch wirklich braucht. Und das ist auch die, inshallah ta'ala, die richtigere Ansicht, stärker als zu sagen, als von Abrogation zu sprechen. Deswegen, wenn man diese Sitzung braucht, weil es einem zu anstrengend ist, direkt aufzustehen, dann bleibt man kurz sitzen, wie der Prophet es gemacht hat, alayhi salatu wassalam, gegen Ende seines Lebens. Und sollte man diese Sitzung nicht brauchen, dann ist es eine Sünde, dass man direkt aufsteht und sich nicht hinsetzt. Das ist so viel, sagen wir, zur Jilsatu al-Istiraha. Und wenn man sich hinsetzt, setzt man sich so hin, wie im Bild auch beschrieben ist. Weil grundsätzlich gilt im Salah, dass man sich in der Iftirash-Form hinsetzt. Es sei denn, es gibt andere Stellen, wie es anders überliefert worden ist, wie wir bereits gesprochen haben, über zum Beispiel den Iqa' zwischen den beiden Sajdas. Und wie wir noch sehen werden, am Ende des Gebetes in manchen Raka'at, gemäß der Tawarruk-Form.
Die zweite Gebetseinheit. Nun steht der Betende zur zweiten Gebetseinheit auf, indem er seine Hände zu Fäusten ballt, wie es jemand tut, der einen Teig knetet. Er stützt sich mit seinen Fäusten auf den Boden ab und richtet sich dadurch auf. Das Aufstehen zur zweiten Gebetseinheit ist eine Säule des Gebets.
Ja. Dieses Aufstehen aus der, wie heißt es, aus der Position des Sitzens oder auch aus der zweiten Niederwerfung direkt, man hat zwei Möglichkeiten. Also entweder man steht auf, indem man sich auf seinen Knien abstützt, wie es überliefert ist vom Propheten Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Diese Form ist auch die anstrengendere Form, bei der man sein Gleichgewicht verlieren kann. Deswegen diese Form, die macht man, wenn man dazu fähig ist. Die andere Form, dass man sich auf den Boden abstützt, die braucht man auch wieder, wenn man krank ist, wenn man älter geworden ist, dann kann man nicht so flink aufstehen und sich auf seinen Knien abstützen. Und das ist es, was hier erzählt wird. Und diese Sache stützt sich auf einen Hadith, heißt Hadith al-Ajn. Und dieser Hadith wird überliefert von Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, wa an abih. Er sagte, Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yu'jinu fi salah. Das heißt, ich habe gesehen, wie der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam Ajn im Salah gemacht hat. Und Ajn, das ist jetzt die entscheidende Sache. Was bedeutet dieser Begriff? Zunächst einmal, die meisten Ulama, rahimahumullah, sind der Ansicht, dass dieser Hadith da'if ist. Die meisten Ulama sind der Ansicht, dass dieser Hadith da'if ist. Und der Autor, Sheikh rahimahullah, hat natürlich ist der Ansicht, dass er authentisch ist. Deswegen beruht er sich auf ihn. Ja? Aber die meisten Gelehrten, rahimahullah, wie Imam al-Tabarani und Ibn Rajab und andere auf hingewiesen haben, und auch Imam al-Nawawi, dass dieser Hadith also nicht authentisch ist. Sollte er authentisch sein, dann sagt Imam al-Nawawi, rahimahullah, وَلَوْ صَحَّ كَانَ مَعْنَاهُ قَائِمٌ مُعْتَمِدٌ بِبَطْنِ يَدَيْهِ كَمَا يَعْتَمِدُ الْعَاجِزُ وَهُوَ الْكَبِيرُ وفي لسان العرب وَالْعَاجِنُ مِنَ الرِّجَالِ الْمُعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ يُجْمِعُهُ إِذَا أَرَادَ النُّهُوضَ مِنْ كِبَرٍ أَوْ بُدْن. Imam al-Nawawi, rahimahullah, sagte, sollte dieser Hadith authentisch sein, dann bedeutet er Folgendes. Was ich jetzt sage, hat er nicht gesagt. Er sagte nicht, aber was er damit sagen wird, rahimahullah, es bedeutet eben nicht, ajana bedeutet, seine Hand so zu machen, wie wenn man knetet. Ajana bedeutet, seine Hand so zu formen, wie man knetet. Und damit meint man, dass man sie zu einer Faust macht. Und es gibt auch andere Versionen, die manche Gelehrte gesagt haben, weil der Hadith sagt das nicht im Detail. Aber die Frage ist jetzt, wenn man sich, manche sagen auch so, dass man seine Finger zusammen macht, okay? Wie dem auch sei, der Imam al-Nawawi rahimahullah sagte, selbst wenn dieser Hadith authentisch ist, bedeutet er nicht das. Bedeutet er nicht das, sondern, ich fasse das zusammen, was er gesagt hat, es bedeutet, der Ajin, sprachlich gesehen, ist der alte Mann, der sich auf seinen Händen abstützt. Das ist der alte Mann, der sich auf seinen Händen abstützt aufgrund seines Alters oder Gewichtes. Okay? Und das ist auch stimmt wieder wunderbar überein mit dem, was wir vorher gesagt haben. Und deswegen sagen wir auch hier wieder, wenn jemand nicht direkt sich auf seinen Knien abstützen kann, wenn er aufsteht, sondern er muss sich auf den Boden abstützen, weil er nicht anders kann. Jeder von uns weiß, wenn er krank ist, kann er nicht direkt aufstehen. Dann soll er das machen. Dann ist es auch ebenfalls, wenn wir davon ausgehen, dass der Hadith authentisch ist, eine Sunna. Ansonsten macht das auch, wenn es kein authentischer Hadith ist. Logisch, weil er braucht es ja. Ansonsten ist es eine Sunna, dass man sich auf seinen Knien abstützt, während man sich nach oben begibt. Und auch hier gilt wieder, der Gelehrte natürlich hat seine Linie, deswegen sagte er, das Stehen zur zweiten Gebetseinheit ist eine Säule des Gebetes. Und das, darüber haben wir jetzt mal gesprochen, ob das Übergehen von einer Säule zur nächsten auch als Säule gilt oder nicht.
In der zweiten Gebetseinheit tut er all das, was er auch in der ersten Gebetseinheit getan hat. außer dass er nicht das Eröffnungsbittgebet Dua al-Istiftah spricht. Die zweite Gebetseinheit sollte kürzer gestaltet werden als die erste.
طيب, diese zweite Gebetseinheit, wie der Imam sagte, rahimahullah, ist genauso wie die erste Gebetseinheit, außer dass er sagte erstens das Eröffnungsbittgebet, Dua al-Istiftah, das wir gelernt haben, Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk, oder irgendein anderes, das spricht man nicht. Zweitens sagte er, dass diese zweite Raka'a kürzer sein soll als die erste. Und es gibt noch eine dritte Angelegenheit, diese, die hier nicht steht, und zwar der Takbirat al-Ihram entfällt ebenfalls. Weil es gibt, er wird ersetzt durch den Takbir und Intiqal. Das heißt, beim Aufstehen sagt man Allahu Akbar, aber wenn man steht, sagt man nicht wieder Allahu Akbar, wie am Anfang der ersten Raka'a. Das sind die Unterschiede. Allahu A'lam.
Sitzen und Tashahud 7.7. Nachdem man die zweite Gebetseinheit beendet hat, bleibt man sitzen, um das Glaubensbezeugnis zu sprechen. Dies zu tun ist Pflicht. Man setzt sich in die Iftirash-Sitzstellung, wie man es zuvor zwischen den zwei Niederwerfungen tat. Es ist hier nicht erlaubt, in der Iqra-Sitzstellung zu sitzen. Der Betende legt die rechte Hand gleichzeitig auf seinen rechten Oberschenkel und sein rechtes Knie, wobei das Ende des rechten Ellenbogens auf dem Oberschenkel liegt und nicht weit von ihm entfernt sein soll. Die linke Hand legt er auf seinen linken Oberschenkel und sein linkes Knie. Es ist nicht erlaubt, sich während des Tashahhud-Sitzes mit seinen Händen auf dem Boden abzustützen, vor allem nicht mit der linken Hand.
Das Tashahhud kommt vom arabischen Wort Shahida und bedeutet bezeugen oder anwesend sein. Und das ist eine Abkürzung für unsere Aussage im Salah, At-Tahiyyatu Lillahi wa Salawatu wa Tayyibat und so weiter bis Abduhu wa Rasuluh. Oder irgendeine andere Version, die diesbezüglich überliefert worden ist. Und obwohl das Wort Tashahhud eigentlich sich nur bezieht auf die Aussage Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah oder Abduhu wa Rasuluh, das ist eigentlich Tashahhud. Aber diese gesamte Dua wird Tashahhud bezeichnet. Und das ist im Arabischen so, auch im Deutschen so, dass man manchmal eine ganze Sache durch einen Teil dieser Sache beschreibt und manchmal umgekehrt, man beschreibt den Teil einer Sache durch das Ganze. In dieser Sitzung, dieser Tashahhud, sagt der Sheikh Rahimahullah, ist eine Pflicht und ist eine Pflicht, das heißt wajib, aber wann? Nur, wenn das nicht die letzte Raka'a war. Das heißt, dieser Tashahhud ist eine Pflicht, ist wajib, wenn das nicht die letzte Raka'a war. Das heißt, wenn wir Maghrib beten oder Isha beten oder anderes Gebet, das aus zwei Tashahhud besteht, wo es der Tashahhud zweimal vorkommt, dann ist dieser erste Tashahhud von diesen beiden wajib. Ansonsten werden wir sehen, inshallah, dass der letzte von beiden Fard ist. Deswegen hier reden wir von einem Gebet, das aus mehr als zwei Raka'a besteht. In dieser Sitzung setzt man sich in der Iftirash-Sitzung hin, haben wir gesagt, das ist, wenn man die Oberseite des linken Fußes auf den Boden legt, sich auf die Oberseite draufsetzt, auf die untere Seite draufsetzt und dann seinen rechten Fuß aufrecht hinstellt und die Zehen Richtung Qibla setzt. Das nennt man die Iftirash. Und in der Iqa-Sitzung an dieser Stelle zu sitzen oder in der Tawarruk-Sitzung, das haben wir noch nicht gehabt, aber zusammengefasst, anders sich hinzusetzen als in der Form Iftirash, wie es hier überliefert worden ist, das kommt jetzt drauf an. Hier steht zwar nicht erlaubt, aber wir müssen das ein bisschen aufsplitten. Weil, wenn das Gebet aus zwei Raka besteht, zum Beispiel das Maghrib-Gebet, und du bist in dieser Position, dann ist es eine Sunna, dass man in der Iftirash-Form sich dahinsetzt. Was ist aber, wenn man sich in einer anderen Position hinsetzt, wie zum Beispiel Schneidersitz oder Tawarruk, wie wir sehen werden, oder die Iqa, die wir kennengelernt haben, dass man sich auf beiden Fersen hinsetzt. Wir sagen, in diesem Fall hat er nichts gemacht, was verboten ist, sondern der Gelehrte sagt in diesem Fall, der Fiqhiyat sagt in diesem Fall, Khilaf as-Sunnah. Das heißt, er hat wieder der Sunnah gehandelt. Und es ist ein Unterschied, ob ich sage, er hat was Verbotenes gemacht, oder wenn ich sage, er hat etwas gemacht, das der Sunnah widerspricht. Okay? Weil im einen Fall habe ich eine Sünde begangen, und im anderen Fall habe ich was? Eine Sunnah unterlassen. Und das ist ein schöner Ausdruck, natürlich, um jemanden beizubringen, dass er sich an die Sunnah halten soll. Sagt, ach, du hast hier der Sunnah des Propheten a.s. zuwidergehandelt. Weil die Sunnah ist ja Sunnah, dass man erfolgt und nicht, dass man sie weglässt. Okay? Und der Grund dafür ist, weil wenn er sich hingesetzt hat, hat er sich hingesetzt. Pflicht ist das Sitzen. Er hat sich hingesetzt. Nur die Art und Weise, wie er sich hingesetzt hat, ist nicht entsprechend der Sunnah. Das heißt also, Khilaf as-Sunnah. Das heißt, wieder der Sunnah. Entgegen der Sunnah des Propheten a.s. wassalam. Und der zweite Fall ist, dass das war der erste Fall, war gerade eben, habe ich gesagt, wenn das Gebet aus mehr als zwei Raka'a besteht. Wir haben also zweimal diesen Tashahhud. Der zweite Fall ist, dass wir hier die letzte Raka'a haben. Wenn wir die letzte Raka'a haben, sind manche Imame, rahimahumullah, der Ansicht, dass man sich in der Tawarruk-Form hinsetzt, die wir noch sehen werden, inshallah. Das sollte man nur wissen, damit man nicht dem anderen vorwirft, dass er etwas im Gebet macht, das verboten ist oder total falsch ist. Nee, du sollst wissen, dass der andere vielleicht folgt einem anderen Madhab, einem anderen Imam, einem anderen Gelehrten und hat seinen Grund dafür. Ja. Wenn man natürlich ins Detail geht, inshallah ta'ala, ist das, was ich euch sage, natürlich meiner Überzeugung nach der Sunnah inshallah ta'ala am nächsten. Aber das heißt nicht, dass das die Wahrheit ist, die niemals falsch sein kann. Und deswegen, liebe Geschwister, habe ich diese Detailunterscheidung gemacht. Dass man sich hier nicht auf dem Boden abstützen darf, gemeint ist natürlich, wenn man das nicht braucht. Aber ansonsten eine Person, die ihr Gleichgewicht nicht halten kann und sie baumelt und sie muss sich abstützen, oder weil sie Schmerzen hat, und wenn sie sich abstützt, dann hat sie keine Schmerzen mehr. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Darfst du ihr nicht sagen, ach, das darfst du nicht machen. Nee, grundsätzlich soll er das nicht machen, weil es nicht Teil des Gebetes ist. Und mach mal.
7.8. Das Bewegen des Zeigefingers und das Blicken auf ihn. Nun schließt der Betende seine rechte Hand zu einer Faust. Seinen Daumen setzt er manchmal auf den Mittelfinger. Und manchmal bildet er mit Daumen und Mittelfinger einen offenen Kreis. Hiernach streckt er den Zeigefinger aus und zeigt damit in Gebetsrichtung Qibla. Und schaut während des Tashahhud auf ihn. Vor Beginn bis zum Ende des gesamten Tashahhud bewegt er seinen Zeigefinger und spricht währenddessen die Mitgebete. Man darf nicht den Zeigefinger seiner linken Hand dazu benutzen. Der Betende folgt dieser Vorgehensweise in jedem Tashahhud.
Wir sind jetzt hier im Tashahhud. Das heißt, wir sagen At-Tahiyyatu Lillah und so weiter und so fort. Und da ist eine Sunna des Propheten alayhi salatu wassalam und ein Ausdruck des Tawhid, dass man seinen Zeigefinger beim Dua erhebt. Und denn der Gesandte Allah sallallahu alayhi wasallam hat einmal einen Mann gesehen, wie er während des Tashahhud die Zeigefinger beider Hände hob. Ja? Und dann sagte er zu ihm, Ahid, Ahid. Das heißt, mach es nur mit einem Finger. Mach es nur mit einem Finger. Und denn 1 plus 1 gibt 2. Und deswegen hat der Imam gesagt, rahimahullah, dass man das nur mit einer Hand macht und nicht mit einer zweiten. Und das ist eine Sunna des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Und gibt es verschiedene Überlieferungsformen darüber, was man mit den restlichen Fingern macht. Und wie er irgendwann gesagt hat, man kann sie zu einer Faust ballen, Das heißt einfach alle Finger zusammengreifen und man zeigt mit dem Zeigefinger, dass eine authentisch überlieferte Version über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Alles, was über ihn überliefert ist, authentisch, darf man in diesem Zusammenhang machen. Und man zeigt in Richtung Qibla und man schaut während des Tashahud auf ihn, wie es überliefert ist über ihn sallallahu alaihi wa sallam. Und dann heißt es, von Beginn bis zum Ende des genannten Tashahud bewegt er seinen Zeigefinger und spricht währenddessen Bittgebete. Es heißt nämlich im Hadith, dass er alaihi salatu wassalam yad'u biha, das heißt, er machte mit dem Zeigefinger Dua. Das heißt, der Grund, warum er seinen Finger hob, ist, dass er Dua machte. Und Dua, liebe Geschwister, bedeutet nicht nur Allah um etwas zu bitten, sondern Dua ist auch Lobpreisen. Auch Lobpreisen ist eine Form von Dua. Deswegen, während des gesamten Tashahud, von At-Tahiyyatu Lillah, bis kurz bevor man fertig ist, Assalamu alaikum wa rahmatullah, also kurz bevor man Assalamu alaikum wa rahmatullah sagen möchte, zeigt man mit dem Finger, weil man Dua macht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Sunna, taban, wenn man das weglässt, das Gebet ist trotzdem gültig. Allerdings, die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, ob man den Finger die ganze Zeit hebt oder ob man ihn an bestimmten Stellen des Bittgebetes hebt oder ob man ihn bewegt und so weiter und so fort. Und hier nur, damit es keine Missverständnisse gibt, es gibt zwei Dinge, die ihn unterscheiden. Und zwar, es gibt einmal das Bewegen im Sinne von das Auf- und Abbewegen ständig. Und das andere ist das Zeigen. Weil das manche denken, dass Zeigen auch eine Form von Bewegung ist. Ist natürlich auch eine Form von Bewegung, aber das ist nicht das, was man meint. Also wenn man zum Beispiel liest in den Büchern, wie manche Ulama sagen, dass man den Finger immer hebt, wenn man den Namen Allahs erwähnt. Okay? At-tahiyyatu lillahi, wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Und so weiter. Das nennt man nicht bewegen. Das nennt man zeigen. Die sagen, dass die Hanbaliten sagen das, die sagen, weil das der Grund, warum wir Dua machen, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das entscheidende Wort beim Tawhid. Das ist der Name Allah azza wa jalla. Und deswegen heben wir den Finger an dieser Stelle. Wie dem auch sei, da nichts über den Propheten a.s.w. konkret überliefert worden ist und es nur heißt, er zeigte mit dem Finger. Das heißt im Hadith, er zeigte mit dem Finger und machte damit Dua, machen wir auch das so. Und spezifizieren das nicht für oder schränken das nicht auf eine bestimmte Stelle im Bittgebet ein. Weil dafür braucht es einen konkreten Beweis, den wir nicht haben. Und das Bewegen, dass man es ständig bewegt, auf und ab den Finger bewegt, gehört zu den schwächsten Ansichten unter den Gelehrten und wird deswegen auch von keiner Rechtsschule vertreten. Und der Grund dafür ist, dass die Überlieferung schad ist. Die Überlieferung ist nicht authentisch. Manche Ulama haben gesagt, dass sie authentisch ist, aber es gibt etwas in der Hadith-Wissenschaft. Vielleicht macht man eines Tages mal ein Seminar über Hadith-Wissenschaften. Es gibt etwas in der Hadith-Wissenschaft, nennt man, der Hadith kann an sich, für sich betrachtet, authentisch sein. Aber wenn du ihn vergleichst mit den Überlieferungen, mit anderen Überlieferungen, dann kann er dadurch unauthentisch werden. Ja? Also wenn du zum Beispiel mir ein Ereignis erzählst, was du miterlebt hast, dann glaube ich dir, weil ich dir vertraue. Aber wenn dann 10 Leute kommen und das gleiche Ereignis miterlebt haben und alle sagen was anderes als du und ich vertraue denen allen auch, dann ist jetzt plötzlich deine Aussage in Frage gestellt. Nicht, weil ich dir nicht vertraue insgesamt, sondern in diesem Ereignis, weil auch jemand, der vertrauenswürdig ist, kann Fehler machen. Auch jemand, den du vertraust, kann Fehler machen. Das passiert. Und deswegen gibt es in dieser das ist übrigens, was man im Hadith Shadh nennt. Shadh ist so eine Form von Da'if bei den Hadithen, aber gemeint ist konkret, eigentlich ist es sahih. Eigentlich ist es sahih. Aber er widerspricht einer Überlieferung, die noch authentischer ist. Und dann nennt man ihn Schad. Ja? Und das ist zum Beispiel in diesem Fall der Fall. Es gibt viele Beispiele dafür. Deswegen, wenn man sieht, deswegen braucht man sich nicht sage ich mal, verwirren lassen, wenn ein Gelehrter eine Überlieferung als sahih einstuft, dann, weil er keine andere gesehen hat, die authentischer ist und die dem widerspricht. Okay? Aber wenn ein anderer sagt, ich habe andere gefunden, die authentischer sind, die dem widersprechen, dann ist es ein Argument gegen denjenigen, der gesagt hat, dass die Überlieferung authentisch ist. Wie dem auch sei, aber die Tatsache, dass die allermeisten Ulama, wie gesagt, den Finger nicht ständig auf und ab bewegen, beweist, dass sie dieser Ansicht sind. Beweist, dass sie nicht nach dieser Überlieferung gehandelt haben, wo es heißt, yuharrikuha yad'ubi. Er bewegte sie, er bewegte ihnen den Finger und machte damit Dua. Dass dieser Ausdruck yuharrikuha ist schad, wie wir gerade eben gesagt haben.
Na. 7.9. Der Wortlaut ist Tashahhud und das anschließende Mitgebet. Den Tashahhud durchzuführen ist Pflicht. Wenn man ihn aus Versehen auslässt, muss man die zwei zusätzlichen Niederwerfungen des Vergessens, Sujud as-Sahw, vollziehen.
As-Sahw. Diese As-Sahw bedeutet Vergesslichkeit. Sahar hat vergessen. Und dieser Tashahhud, wie wir gesagt haben, wenn es sich um den ersten handelt, dann ist er Wajib. Und eine Wajib-Handlung per Definition ist eine Handlung, die, wenn man sie versehentlich auslässt, muss man sie durch zwei Niederwerfungen am Ende des Gebetes ausgleichen. Und weil man sie weggelassen hat, weil man etwas zu wenig gemacht hat, macht man es vor dem Salam. Und sollte man sie absichtlich weglassen, ist das Gebet bei der Mehrheit der Ulama ungültig. Das ist die Definition von Wajib. Und deswegen hat der Prophet a.s. Hadith von Malik, von Abdullah ibn Malik ibn Buhayna, als er diesen Tashahhud vergessen hatte und aufgestanden war, dann haben die Sahaba zu ihm, haben sie Subhanallah gesagt, damit er sich wieder hinsetzt. Und dann hat er ihnen das Zeichen gegeben, dass sie aufstehen sollen. Und aus dem entnimmt man sehr viel. Aus dem entnimmt man unter anderem, dass diese Handlung eine Wajib-Handlung ist. Und man entnimmt kein Rukun ist. Und wir entnehmen darunter, dass wenn man eine Wajib-Handlung unterlassen hat und bereits zu einer Fard-Handlung übergegangen ist, das Qiyam, das Fard, dann in diesem Fall kehrt man nicht mehr zurück zu seiner Wajib-Handlung. Sondern am Ende des Gebetes hat er dann a.s. zwei Niederwerfungen vollzogen. Ebenso entnehmen wir aus diesem Hadith, dass man, wenn man jemanden im Salah auf etwas anderes, auf etwas aufmerksam machen möchte, dann macht man das Mindeste, was nötig ist, um jemanden aufmerksam zu machen. Denn die Sahaba radiallahu anhum, wenn sie gezeigt hätten, was hätte es gebracht? Nicht. Deswegen haben sie, subhanallah, gesagt, wie der Prophet sagte, der Tasbih ist für die Männer und der Tasfiq, das heißt, das Klatschen, ist für die Frauen. Das heißt, diese...
kannst du lassen noch bitte 10 Minuten? Und, so nach 10 Minuten ist die Einheit zu Ende. Danach
Zeit. Der Tasfiq ist, das Klatschen ist für die Frauen, hat er gesagt, a.s.w. Deswegen haben die Männer subhanallah gesagt, als Umsetzung dieses Hadithes. Und dann der Prophet a.s. In diesem Fall, die Leute sind, er ist ja vor ihnen, deswegen hat er ihnen ein Handzeichen gegeben und das hat vollkommen ausgereicht und sie haben gewusst, was sie zu tun haben. Und das gehört auch zu den Vorzüglichkeiten der Sahaba radiallahu ta'ala anhum, dass sie sofort umgesetzt haben, was der Prophet a.s. zu ihnen gesagt hat. Sie sagten ihm, steh auf. Er sagte ihnen, steht auf, dann ist auf. Weil er hat verstanden, dass er was aus Versehen weggelassen hat. Und auch dieser Hadith weist darauf hin, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Mensch ist. Ein Mensch ist, der alle Eigenschaften hat, die ein normaler Mensch auch hat. Nur, dass er ausgezeichnet ist durch eine wesentliche Eigenschaft, durch mehrere natürlich, aber durch eine wesentliche, ist, dass er Wahyi bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagte er sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung, ein Sahih Muslim sagt er, innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun, fa idha nasitu fadhakkiruni. Er sagte, ich bin ein Mensch, genauso wie ihr, wenn ich also vergesse, dann erinnert mich. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist nicht, wie manche Leute denken, sage ich mal jetzt salopp ausgedrückt, wie ein Roboter, der gesteuert ist und keine Fehler machen kann. Nein, der Gesandte Allah ist ein Mensch. Und wer das leugnet, der leugnet die Ayah, wo Allah sagt, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Sprich, ich bin ein Mensch genauso wie ihr. Wenn jemand sagt, der Gesandte Allah ist kein Mensch, oder der Gesandte Allah ist ein wandelndes Licht Allahs, oder er ist weiß nicht was, das sind alles Übertreibungen. Oder wenn jemand sagt, der Gesandte Allah macht niemals einen Fehler, das sind alles Übertreibungen, die dieser Ayah des edlen Koran widersprechen. Der Unterschied zwischen dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und uns ist natürlich in vielerlei Hinsicht, aber zu sagen, es gibt einen Ausdruck, den manche Leute in diesem Zusammenhang verwenden, das nennt man ma'sum, das zu sagen, dass er unfehlbar ist. Und dieser gehört auch zu den Übertreibungen, es sei denn, man meint etwas ganz Konkretes und hat sich nur schlecht ausgedrückt. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, es gibt in mehreren Ayat des Koran Karim Ayat, wo Allah subhanahu wa ta'ala seinen Gesandten tadelt, das heißt kritisiert für etwas, was er gemacht hat, alayhi salatu wassalam. Und der Unterschied ist aber, dass der Gesandte, alayhi salatu wassalam, wenn er etwas falsch gemacht hat, dann hat Allah ihn korrigiert und ihn nicht im Stich gelassen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn unterstützt durch Wahi, durch Offenbarung, um ihm zu sagen, das hättest du nicht so machen sollen, sondern du hättest was anderes machen müssen. Das nennt man, das, wenn man das mit Unfehlbarkeit meint, okay, aber dann hat man den falschen Begriff gewählt. Und auch was die Sünden eines Propheten a.s.w. angeht, er begeht keine Sünden im Sinne von, weil er so viel Gottesfurcht hat und so viel Iman hat und gesehen hat im Himmel, was du und ich nicht gesehen haben, deswegen begeht er keine Sünden a.s.w. Und die großen Sünden ist klar, aber kleinen Sünden, die Gelehrten sind unterschiedliche Ansicht darüber. Aber das ist sehr wichtig, weil viele Leute benutzen diesen Begriff Isma oder sagen, er ist Ma'sum, alayhi salatu wassalam. Und dieser Begriff befindet sich nirgends in der Sunna, im Koran Karim, in diesem Sinne, wie sie ihn verwenden. Auch in der Sunna des Propheten, alayhi salatu wassalam, befindet sich nicht. Und das, subhanallah, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch unfehlbar wäre, dann wäre das nichts, Besonderes. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen erschafft, der keine Fehler machen kann und keine Sünden begehen kann, dann wo liegt denn die Leistung des Menschen? Wofür soll er denn belohnt werden? Wodurch erreicht er denn die hohen Rangstufen? Durch was? Und deswegen, die Engel werden nicht vor Gericht gestellt. Ja? Und der Prophet alaihi salatu wasalam, die Leistung liegt darin, dass du ein Mensch bist wie du und ich. Und deswegen wirst du auf die Probe gestellt, aber du bestehst aufgrund deines Taqwa. Das ist die Leistung. Deswegen hat er diese hohe Rangstellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und ihr alle kennt vielleicht, die unter euch die Tafsir gehört haben, in Surat al-Baqarah, über Sulaiman alayhi salatu wassalam, wa taba'u ma tatlu shayateen wa ala mulki Sulaiman. In Surat al-Baqarah gibt es eine Geschichte über die zwei Engel Harut und Marut. Und die Ursprungsgeschichte ist ja genau diese Sache. Diese Engel haben sich gewundert. Wie können die Menschen solche Sünden begehen? Weil sie doch die Wahrheit kennen, gesandt ist unter ihnen und weiß nicht was. Der Überlieferung ist Ibn Umar authentisch überliefert worden, radiallahu anhu. Und sie haben sich gewundert. Und dann hat man ihnen gesagt, kein Problem. Was haltet ihr davon? Ihr geht auf die Erde als Menschen und wir gucken, wie ihr werdet. Und sie sind auf Erde gekommen und zu Menschen geworden und sie sind in Sünden verfallen wie die anderen Menschen auch. Warum? Weil jetzt haben sie die menschlichen Eigenschaften bekommen, sodass sie Sünden begehen können. Deswegen, wie gesagt, vorher woran lag die Leistung? Wir waren Engel. So sind sie ja erschaffen. Ja. Du kannst auch nicht sagen, warum die Sonne begeht keine Sünden, die Menschen begehen. Es ist eine Sonne, es ist kein Mensch. Okay? Deswegen. Und das ist, subhanallah, das, was ich gesagt habe, vermehrt unsere Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und stärkt unseren Glauben ihm gegenüber. Und stärkt unseren Respekt ihm gegenüber. Weil du stellst dir vor, er ist ein Mensch wie du und ich. Ja. Das heißt, wenn eine Frau vorbeiläuft, er ist der gleichen Fitna ausgesetzt wie du und ich. Ja. Der Unterschied ist, er hat Taqwa, er guckt nicht. Die Taqwa ist die Gottesfurcht, die er hat, die hat ihn dazu gebracht, nicht zu gucken, alayhi salatu wassalam. Dieser Punkt ist sehr wichtig, wenn wir über den Sahur. Es gibt eine unauthentische Überlieferung, wo es heißt, dass er sagte, sinngemäß, ich vergesse nicht, sondern Allah lässt mich vergessen. Ja, ich vergesse nicht. Und diese Überlieferung kann man unterschiedlich interpretieren, aber wie gesagt, diese Überlieferung ist nicht authentisch. Jetzt gehen wir über, inshallah ta'ala, zu dem Tashahud selbst, das heißt, zu dem Wortlaut des Tashahud.
Das Gebet des Tashahud wird leise gesprochen. Sein Wortlaut ist folgender.
Ja. Wir lesen erstmal auf Arabisch einmal vor, dass wir den Wortlaut kennen, inshallah. At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wa-t-tayyibat, as-salamu ala al-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ihr wisst vielleicht eine Kleinigkeit, im Arabischen, wenn man am Ende eines Wortes stehen bleibt, dann fällt das letzte Vokal weg. Also nochmal, guckt mal euch genau das erste und zweite Wort an. Ich habe gesagt, also könnt auch, wer das Arabisch nicht kann, der guckt in der lateinischen Lautschrift. Dort heißt es At-tahiyyatu lillahi. Okay? Und ich habe versucht, ja genau, und jetzt wenn ich stehen bleibe, sage ich At-tahiyyatu lillah. Das heißt, dieses I am Ende lasse ich weg. Das ist im Arabischen ein Strich unten, eine Kasra, und die wird beim Stehenbleiben ausgetauscht durch eine Sukun oben. Das ist eine Regel. Egal, wo du stehen bleibst, machst du es. Im Koran immer. Okay? Und deswegen habe ich versucht, extra ein Inshallah auf dem Blatt, das ihr ausgeteilt bekommen habt, diesen letzten Buchstaben in Klammern zu setzen. Hat jemand das vor sich? Ist es in Klammern? Das I? Ich habe das versucht. Mit Sicherheit habe ich das nicht jetzt konsequent immer hingekriegt. Jeder macht Fehler. Aber das soll heißen, beim Stehenbleiben lass es weg. At-tahiyyatu lillah. Was-salawatu wa-t-tayyibat. As-salamu alayka ayyuha al-Nabi. Und as-salamu ala al-Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Und so weiter. Aber wenn ich weiterlesen würde, also nicht stehenbleiben würde, wenn ich eilig habe oder wie auch immer, dann sage ich At-tahiyyatu lillahi s-salawatu wa-t-tayyibat. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wa-t-tayyibat. Okay? Das heißt, du hast die Wahl. Nur entscheide dich für eine Sache. Auch wenn du es inshallah nachher vorträgst, sagst du es in einer Version, auch entweder bleibst du stehen oder weiter. Aber nicht, dass du so machst. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wa-t-tayyibat, assalamu alayka. Das akzeptiere ich nicht. Okay? Dann machen wir eine Strichliste und gucken, wie viele Fehler du machst. Wie dem auch sei, am besten man lernt beides und lernt ein bisschen die Grammatik, ist ja nicht schwierig, das habe ich ja gerade euch erklärt, inshallah. So viel dazu. Tayyib. Wir möchten, ich habe gesagt, es gibt verschiedene Versionen dieses Tashahud, nicht Angst bekommen, inshallah, weil manche haben mit Sicherheit was anderes gelernt und wir kommen aus verschiedenen Ländern, verschiedene Rechtsschulen gibt es da. Und je nachdem hat man eine andere Version. Das ist nicht das Problem. Du darfst dir eine aussuchen, inshallah. Und zunächst einmal wollen wir diese Worte verstehen, die wir lernen. At-tahiyyat. At-tahiyyat ist im Arabischen der Plural von tahiyya. Tahiyya. Und tahiyya heißt Begrüßung. Begrüßung. Im Arabischen bedeutet Tahiyya, das ist die Übersetzung, okay? Im Arabischen bedeutet Tahiyya ist alles, was eine Form des Respektes ist, eine Form von Tahiyya. Wenn jemand sagt, herzlich willkommen, eine Form von Respekt. Ahlan wa sahlan, sagt man. Hosch gilt das.
Weißt du, so ungefähr?
Schlechte Tajwid wahrscheinlich, ja. Aber so ungefähr. Das heißt, alles, wodurch du dem anderen das Gefühl gibst,
just to eat, respect, yes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. طيب. Here the form of this respect is Nadman Tahiyya. طيب. Hier ist es im Plural. Und warum? Weil gemeint ist, jede Form des Respektes gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Es geht niemandem, dem alle Formen des Respektes gebühren, außer Allah azza wa ta'ala. Was salawatu? As-salawat ist der Plural von Salah. Al ist immer der Artikel. Okay? Al lässt sich manchmal weg und so. Nicht so ernst nehmen. Das Wort Salawat ist der Plural von Salah. Okay. Und das heißt, man sagt, alle Salah gebühren Allah. Alle Salah sind für Allah. Welche Form von Salah? Die sprachlichen und die gesetzlichen. Weil gesetzlich gesehen, was verstehen wir unter Salah? Naja, dieses Salah, was mit Allahu Akbar beginnt, mit Assalamu alaikum endet. Aber sprachlich gesehen, As-Salawat oder Salah ist jede Form des Bittgebetes. Jede Form, in der du Allah ansprichst. In der du ihn lobst oder von ihm etwas bittest. Das alles nennt man Dua. Das ist alles eine Form von Salah. Also sprachlich, wenn du siehst, jemand hebt seine Hände und macht Dua und jemand fragt dich, was macht der? Sagst du, huwa yusalli, er macht Salah. Ja? Das ist sprachlich gesehen vollkommen in Ordnung und auch korrekt. Und so kommt dieses Begriff auch im Koran vor. Dass wir nur das verstehen. Nur der Begriff, wie wir ihn verwenden, ist meistens gemäß der religiösen Definition, wie wir es verstehen. Aber das heißt nicht, dass er nicht in anderen Situationen anders war. Auch jedes Form von Salat gebührt Allah. Fardgebet, freiwilliges Gebet und so weiter. Viertens, At-Tayyibat. Tayyibat ist der Plural von Tayyibah. Was heißt Tayyib? Gut. Tayyib heißt gut. Und ist übrigens auch einer der Namen Abbas. Der Prophet sagt das Wort, inna Allah tayyib, Allah ist tayyib. Tayyib. Und hier heißt, was ist hier mit gemeint mit tayyib? Die guten Dinge, die tayyib. Tayyibat sind die guten Dinge. Und damit sind gemeint, in jeglicher Hinsicht, alle guten Eigenschaften gehören Allah. Alle guten Worte widmen wir Allah. Alle guten Taten machen wir für Allah. Das ist also eine allgemeine Aussage, unter der man sehr viel packen kann. Okay. Dann viertens, oder das war drittens, jetzt kommt viertens. Assalamu. Assalamu kommt vom arabischen Wort Salima. Salima heißt verschont bleiben, unversehrt bleiben. Und deswegen, wenn du jemanden Dua machst, sagst du zu ihm Assalamu alaikum zum Beispiel. Das heißt, du wünschst dir, entweder dass As-Salam mit dir sei, Allah ist As-Salam, einer seiner Namen, oder dass du verschont bleibst von allem Schlechten. Mögest du verschont bleiben von allen schlechten Dingen. Salima. Deswegen sagt der Prophet, a.s.w. im authentischen Hadith, Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadih. Das heißt, wortwörtlich übersetzt, der richtige Muslim ist derjenige, vor dessen Aussagen und Taten die anderen Muslime verschont bleiben. Salima, kommt das Wort vor. Das heißt, er beleidigt. Der Muslim ist derjenige, der dich nicht beleidigt und der dich nicht angreift. Und das zeigt doch, dass der Islam eine praktische Religion ist und nicht nur einfach Glaube, und dann muss er umsetzen. Wie dem auch sei, die Sahaba radiallahu anhum haben am Anfang gesagt Assalamu ala Allah. Salam, das heißt, O Allah, wir wünschen dir sozusagen die Unversehrtheit, kann man so aussagen. Und dann sagt der Prophet ihm, sallallahu alaihi wasallam, Allah ist schon Assalam. Sie sagt das nicht, sondern sagt Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu zum Beispiel. Hat er ihn beigebracht. Was gibt es noch? Vielleicht noch das Wort Ashhadu. Ashhadu, liebe Geschwister, bedeutet ich bezeuge. Ich bezeuge heißt, dass man sich einer Sache 100% gesichert ist.
als hätte man sie mit eigenen Augen gesehen. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bin mir davon so sicher, wie dass ich jetzt gerade hier mit euch zusammensitze. Auch wenn ich Allah nicht gesehen habe, weiß ich aber aufgrund seiner unzählbaren Zeichen, dass es ihn gibt und dass er der Einzige ist, der anbetungswürdig ist. Deswegen Allah ist al-Zahir al-Bahir. Al-Zahir, der so klar sichtbar ist, durch seine Zeichen. Und al-Batin, den man nicht sehen kann. Subhanahu wa ta'ala. Dieser Tahiyyat, dieser Tashahud, dazu gibt es eine Geschichte. Dazu gibt es eine Geschichte. Und zwar wird erzählt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in der Nacht, in der Himmelsreise, Laylatu al-Mi'raj, als er zu Allah azza wa jalla aufgestiegen ist und mit Allah direkt gesprochen hat, dass er gesagt haben soll, At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Das heißt, alle Ehrerbietungen, Gebete und lobende Worte gebühren Allah. Und dann soll Allah azza wa jalla geantwortet haben, As-salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Friede sei auf dir, O Prophet, und die Barmherzigkeit Allahs und seine Segnung. Und dann soll der Prophet gesagt haben, As-salamu alayna wa ala ibadillah salihin. Der Friede sei mit uns und den rechtschaffenen Dienern Allahs. Und dann sollen die Engel gesagt haben, jeder Einzelne, ich bezeuge, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sein ergebener Diener und Gesandter ist. Und diese Überlieferung ist erfunden. Okay? Die ist erfunden. Deswegen, man darf sie nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreiben. Okay? Hört sich schön an, aber nicht alles, was schön ist, ist unbedingt ein Hadith. Okay? Nicht alles, was logisch denkt, ist ein Hadith. Wie dem auch sei, das, was wir hier lesen, ist eine, da steht unten in der 38. Fußnote, im erwähnten Buch stehen weitere Wortlaute des Tashahud, die hier aufgeführte Version ist allerdings die authentischste. Gemeint ist die authentischste hinsichtlich Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala. Weil diese Version, die wir hier gelesen, ist die Version von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud war der Ansicht, ich glaube, die Zeit haben wir lange schon überschritten. Aber vielleicht ist es sinnvoll, dass wir das noch hier ausführen. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu war der Ansicht, dass man nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er und manche andere auch, waren der Ansicht, dass man nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht mehr sagen soll, As-salamu alayka ayyuhan nabi. Der Friede sei mit dir, O Prophet. Okay? Weil sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war unter ihnen. Und jetzt, nach seinem Tod, ist er nicht mehr unter ihnen. Also welchen Sinn macht es, zu sagen, As-salamu alayka, obwohl er gar nicht mehr da ist? Okay, das ist die Ausgangssituation. Deswegen sagte er, nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben wir gesagt, As-salamu ala nabi, der Friede sei auf den Propheten und nicht mehr auf dir, O Prophet. Das ist die Ansicht von Abdullah ibn Mas'ud. Und das war nicht er und alle Sahaba, sondern es war er und manche Sahaba. Radiallahu ta'ala an. Andere Sahaba waren anderer Ansicht. Und sie waren der Meinung, dass man festhalten muss an dem Wortlaut, den der Prophet a.s.w. ihnen gelehrt hat. Und zwar der Ausdruck, dass sie nach Version, die bekannte Version von Umar ibn Khattab radiallahu anhu, wo er sagte, As-salamu alayka ayyuhan nabi. Ich denke, das ist die Version, die vielleicht die meisten Muslime kennen. Sie sagen, At-tahiyyatu lillahi. Also das Gleiche, wie hier steht, nur nicht As-salamu ala nabiyyi, sondern As-salamu alayka ayyuhan nabiyyi. Okay? Und
Wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben unter den Sahaba, radiallahu anhum, dann ist keine Aussage eines Sahaba Argument gegen ein anderes. Denn du kannst nicht sagen, mein Beweis ist die Aussage von Umar. Also mein Beweis ist die Aussage von Ibn Mas'ud. Du brauchst jetzt sogenannte Murajjihat, das heißt Beweise, die für die eine oder die andere Ansicht sprechen. Zunächst einmal, dass die Sahaba nicht alle dieser Meinung waren, haben wir gerade eben widerlegt. Weil das war ein Argument, manche sagen, Ibn Mas'ud sagte, nach dem Tod des Propheten haben wir Sahaba, gesagt, ayyuhan ala nabi, nicht alayka ayyuhan nabi. Und das haben wir schon mal widerlegt. Warum? Durch die Ansicht von Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala. Denn Umar, radiallahu anhu, hat den Leuten diesen Tashahhud, التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hat das den Leuten auf der Freitags auf der Kanzel in der Moschee des Propheten صلى الله عليه وسلم beigebracht. Das heißt also, in Anwesenheit von Sahaba hat ihnen das beigebracht und keiner hat ihn darin widersprochen. Deswegen auf keinen Fall haben das alles Sahaba. Im Gegenteil. Die meisten werden wohl eher bei diesem Wortlaut geblieben sein, weil aufgrund der Überlieferung, die ich gerade eben gesagt habe. Und zweitens, dass ein Khalifa, Khalifa Umar radiallahu ta'ala anhu, seine Aussage geht vor Sahaba, die keine Khulafa waren. Das dritte Argument, warum diese Version die authentischere ist, ist, dass Umar radiallahu ta'ala anhu an dem festhielt, was der Prophet ihnen beigebracht hat. Und das, was der Prophet selbst beigebracht hat, hat Vorrang gegenüber dem Ijtihad der Sahaba nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das sind Argumente für. Das Argument, was für das Hadith von Ibn Mas'ud spricht, haben wir gesagt, war, dass er gesagt hat, nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben wir gesagt, Assalamu ala nabiyyin, weil er ja nicht mehr da ist. Das heißt, alayka ayyuhan nabiyyu, sagst du nicht mehr. Dieses Argument ist ein schwaches Argument. Warum? Weil auch als der Prophet alayhi salatu wasallam am Leben war und unter den Sahaba gelebt hat, war bei jedem Betenden, während er gebetet hat, mit Sicherheit nicht. Was mit den Sahaba, die in anderen Ortschaften waren? Ja, 99% der Sahaba, 0,999, waren nicht neben ihm, wenn sie den Tashahhud gesprochen haben. Und keiner von ihnen in seiner Anwesenheit hat ihn angesprochen. Also haben die Sahaba hinten dann gebetet und gesagt, Assalamu alayka, ayyuhan nabiyyu. Angesprochen nach vorne, mit Sicherheit nicht. So, jeder spricht für sich. Das heißt, dieses Argument, auch zu Lebzeiten und nicht zu Lebzeiten, ist ein schwaches Argument und hat damit nichts zu tun. Hat damit nichts zu tun. Warum sagen wir das dann? Warum sagen wir Assalamu alayka, ayyuhan nabiyyu, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns nicht hören kann? Er ist gestorben, alayhi salatu wasalam. Die Antwort lautet, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erstens es uns so beigebracht hat und die Sahaba haben nicht gesagt, ja, aber nach deinem Tod, wie sollen wir es machen? Oder wenn ich auf Reisen bin, wie soll ich dich ansprechen? Zweitens, gibt es einen Engel, der diese Worte an den Propheten alayhi salatu wasalam weiterträgt. Deswegen, wenn man sagt, Allahumma salli ala Muhammad, gibt es einen Engel, der zum Propheten geht alayhi salatu wasalam und ihm diese Worte weitergibt. Das heißt, nicht er selbst hört es, sondern er bekommt es weitergegeben. Denn er ist zwar gestorben, alayhi salatu wasalam, aber ihr wisst, dass im Grab gibt es eine andere Form des Lebens, nämlich eine Hayat al-Barzakhia. Das kennt nur Allah, wie das wirklich aussieht. Aber unser Prophet, auch als er in der Himmelsreise war, und nach der Himmelsreise war, hat er manche Propheten getroffen, wie Musa und andere, die in ihrem Grab waren und trotzdem gebetet haben. Ja? Das heißt, was für ein Leben man da führt, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, egal aber, wenn ich das zusammenfasse, egal welche Version man sagt, ist okay. Egal welche Version man sagt, ist okay. Auch du diese Version von Ibn Mas'ud sagst, die hier steht, oder die authentischere Version von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, oder andere, die überliefert worden sind, authentisch, ist kein Problem. Alle authentischen Versionen sind diesbezüglich erlaubt zu sagen. An dieser Stelle machen wir inshallah ta'ala eine Viertelstunde Pause. Wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad.
Das kommt auf an.